Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Heute als dein Host Melanie Kaas-Hofer.
Ein entspannter Geist arbeitet effizienter. Frei nach diesem Motto weiß mein heutiger Gast, dass man durch die Integration von Entspannungstechniken und Meditation in den Arbeitsalltag nicht nur die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern kann, sondern auch die berufliche Leistungsfähigkeit, die Fokussierung und Konzentration sowie die emotionale Balance und Zufriedenheit steigern kann. Daniel Gach ist als Arbeitspsychologe bei IBG tätig. IBG steht für Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement und ist ein Beratungsunternehmen für gesunde und nachhaltige Unternehmens- und Personalentwicklung. Er hat Tipps parat, wie Unternehmen die Entspannung ihrer Mitarbeitenden gezielt fördern können und auch, wie jedem Einzelnen das im oft stressigen Arbeitsalltag gelingen kann. Ich bin heute vor Ort im Büro bei IBG in Wien und freue mich sehr auf unser Gespräch, Daniel. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Wir starten den Podcast mit einem kurzen Health-Check. Wir schauen uns mal an, wie du Gesundheit im Alltag so lebst.
Der Health-Check.
Was ist das größte Gesundheitsproblem unserer Zeit?
Aus meiner Sicht, also ich bin kein totaler Gegner natürlich von der Handynutzung, aber ich denke, was heutzutage schon ein Thema ist, ist, dass wir uns permanent auf die eine oder andere Weise ablenken. Also dass wir kaum mehr Ruhephasen haben, wo wir mal einfach mal nichts tun, wo wir mal einfach 2 Minuten auf die U-Bahn warten und ein bisschen zur Ruhe kommen können. Also ich glaube, dass das häufig auch unterschätzt wird. Und das sage ich jetzt auch vor dem Hintergrund, dass man ja die Technik nicht verteufeln soll. Ganz im Gegenteil, ich nutze es auch gern, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja.
Welches Ritual darf bei dir nie fehlen?
Ja, direkt in der Früh ist mir besonders wichtig, dass ich, das passt zur vorherigen Frage, dass ich erstmal die erste halbe Stunde nicht aufs Handy schaue. Außer es muss zwingend sein, das versuche ich aber zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Zug bekommen muss. Und ganz wichtig ist bei mir, ich mache mir erstmal einen Kaffee, setze mich hin und trinke mal 10 Minuten den Kaffee und mache sonst nichts und schaue, dass ich im Tag ankomme.
Was ist dein ultimativer Stresskiller?
Was ich sehr gern mache, ist, dass ich einfach 5 Minuten oder 10 Minuten für mich in Stille sitze. Ja, also in Stille geht auch in der U-Bahn, wenn man Kopfhörer nimmt, ja, und keine Musik drauf macht. Aber im Prinzip ist es das, was ich gern mache, um den Alltag so ein bisschen zu entschleunigen, weil 5 oder 10 Minuten hat man dann doch in der Regel, wenn man sich, wenn man ehrlich zu sich ist, und dementsprechend ist das was mir gut hilft, um auch den Tag so ein Stück weit zu strukturieren. Also genau, da sind wir eh schon mitten im Thema, aber das ist das, was ich auch sehr gern mache.
Also das machst du täglich?
Das mache ich täglich, ja. Ich versuche dann auch zwischen den Terminen zum Beispiel immer 5 Minuten zu haben. Wenn es nicht gelingt, ist auch kein Thema, ja. Aber dass es einfach regelmäßig so eine kleine Mini-Auszeit gibt.
Welche Gesundheitsregel hältst du für überbewertet?
Ja, da schließe ich mich eigentlich meine erste Antwort an. Man sagt ja immer, man soll kein Handy mit ins Schlafzimmer nehmen. Und da bin ich insgesamt trotzdem der Meinung, dass das stimmt, ja, weil es auch darum geht, ein Stück weit abzuschalten im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch damit getan, wenn man einfach in den Flugmodus geht und schaut, dass man vielleicht irgendwas Entspannendes auf dem Handy hat, vielleicht ein Hörbuch, vielleicht ein Podcast, vielleicht auch eine Meditation, ja, und dann einfach so das Handy als Tool verwendet. Also ich glaube, da muss man auch nicht zu arg in Schwarz und Weiß denken.
Was würdest du deinem 20-jährigen Ich in Sachen Gesundheit raten?
Regelmäßigkeit vor Intensität. Also ich glaube, mit 20 fällt es uns oft noch, ja, relativ einfach, dann auch irgendwie Sport zu machen oder unsere Leistungsfähigkeit dann auch dafür zu nutzen, um die Motivation vielleicht aufzubringen, also je nach Situation natürlich, aber so ganz allgemein gesprochen. Und ich glaube, hätte ich damals schon so ein kurzes Programm gehabt, wo ich einfach ein bisschen Krafttraining machen kann, ein bisschen Ausdauer, wo du jeden Tag eine Viertelstunde, 20 Minuten machst, dann hätte mir das durch Phasen geholfen, wo ich gefühlt keine Zeit hatte, aber doch gehabt hätte für eine Viertelstunde. Aber das hätte halt, genau, hätte man das vorher vorbereitet, dann tut man sich leichter.
Hand aufs Herz, wie viele Entspannungsübungen hast du heute während deines Arbeitstags schon gemacht?
Ja, da kommt mir mein Terminkalender ein bisschen entgegen, weil ich habe heute Stressmessungen basierend auf der Herzratenvariabilitätsmessung gemacht, auf der Herzratenvariabilität. Und da macht man eigentlich in jeder Einheit eine Atemübung. Also ich habe heute schon 8 Atemübungen gemacht. Aber das ist jetzt kein typischer Tag, muss ich auch sagen. Ja, genau, so an einem durchschnittlichen Tag mache ich vielleicht eine, manchmal auch keine. Also ja.
Ich habe in der Vorbereitung einen sehr spannenden Artikel von dir gelesen. Da sprichst du über den Mythos Entspannung. Was genau meinst du denn damit?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir ein Stück weit auch verlernt haben, gut in die Entspannung zu kommen, weil wir assoziieren ja Entspannung oft damit, dass wir irgendwie passiv sind, irgendwie auf der Couch sind oder nichts tun, ja. Und das gehört natürlich dazu. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz relevant, zum einen zu schauen, okay, welche Belastung habe ich so im Alltag? Ja, wenn man noch nicht arbeitet, dann natürlich auch vielleicht im Studienalltag oder so. Und da hilft es immer, einfach was zu tun, was das Gegenteil ist von dem, was man bisher getan hat. Ja, also wenn man viel gesessen ist, hilft es, sich zu bewegen. Ja, und wenn man viel geredet hat, dann hat man vielleicht am Abend nicht mehr so das Bedürfnis zu reden, was auch okay ist, ja. Aber das meine ich damit, dass man so diesem, also Mythos ist natürlich jetzt auch schön groß verpackt, ja. Aber dass man sich dem ein Stück weit selber so annähert und schaut, was tut einem gut, ja, was braucht man basierend auf dem Alltag, aber auch, was macht einem Spaß, was macht einem Freude, weil wenn man nur was macht, um eine Funktion damit zu erfüllen, dann macht man es in der Regel nicht sehr lange.
Was hat dich denn als Arbeitspsychologe dazu bewegt, dich intensiv mit diesen Themen Entspannung und Meditation zu befassen?
Es war tatsächlich ein Auslandssemester. Also vielleicht abgesehen davon ist Entspannung ein sehr wichtiges Thema in der Psychologie, ja auch in der psychologischen Behandlung. Aber ich war 2013 in einem Auslandssemester in Hongkong. Da gab es auch einen Kurs, der hieß Buddhism Psychology, also Buddhismus Psychologie. Und ja, da ging es viel um buddhistische Lehre. Das ist ja eigentlich nicht so die Idee. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die moderne Psychologie auch ganz viele Anleihen aus dem Buddhismus hat, was Therapiemethoden angeht. Und dort habe ich auch die Meditation kennengelernt und das war dort, obwohl der Kurstitel was anderes suggeriert, war es trotzdem wenig spirituell, sondern da ging es eher um die Methode, um die Übung. Und dann habe ich in weiterer Folge einfach mich da weiter vertieft, habe weiter geübt, praktiziert. Und habe dann auch einfach herausgefunden, dass es relativ viele Studien dazu gibt, recht gut ausformulierte Trainingsprogramme auch. Und so habe ich das dann mehr und mehr vertieft.
Viele Leute setzen ja Meditation und Entspannungsübungen ein bisschen gleich. Wo liegen denn aus deiner Sicht die wesentlichen Unterschiede?
Plakativ gesagt ist Meditation eigentlich eine Konfrontationsmethode. Ja, weil was wir dort machen ist, wir setzen uns hin, wir versuchen auf unsere Atmung zum Beispiel zu achten und das ist eine gute Gelegenheit für unser Hirn, uns mit ganz vielen Dingen zu konfrontieren oder uns Dinge vorzuschlagen, die so herumschwirren. Ja, das können Gedanken sein, das können Dinge sein, die man schon getan hat, die man schon tun muss. Ja, und dafür zuständig ist das sogenannte Default Mode Network. Ja, das ist ein Netzwerk im Hirn, das immer dann besonders aktiv und bewusst wird, wenn wir vermeintlich nichts tun, ja. Und das passiert eben, das springt dann besonders an und was wir in der Meditation lernen, ist unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Das heißt, wir erkennen das an, dass da gerade ein Gedanke kommt, dass wir vielleicht was am Körper spüren, vielleicht juckt es irgendwo oder wir merken, dass es da zieht. Und wenn ich das schon so beschreibe, dann merkt man vielleicht auch, das hört sich jetzt primär eher wenig nach Entspannung an. Ja, sondern Entspannung kommt dann im Laufe des Meditationsprozesses. Ja, das kann man sich vorstellen wie so ein Wollknäuel. Ja, vielleicht für die, die es schon probiert haben, ist es am Anfang so, gerade wenn man viel Stress hat, viel zu tun hat, dass man das Wollknäuel erstmal entwirren muss. Ja, und das macht man mit dieser Aufmerksamkeitslenkung, ohne sich selber möglichst darüber zu ärgern, also möglichst wertfrei die Aufmerksamkeit zu lenken. So, und das ist einfach ein bisschen eine Übungssache, ja, und im Laufe der Zeit, nach 15 Minuten merkt man, dass das Wollknäuel so langsam besser entwirrt ist, ja. Da gibt's auch dieses Bild vom vom Glas mit Wasser, in das man Sand reinkippt. Ja, und nach einer gewissen Zeit setzt sich dieser Sand ab. Das wird im Buddhismus auch dazu verwendet. Warum sage ich das so? Warum erkläre ich das so? Weil ich das Gefühl habe, dass wir alle dem falschen Eindruck unterliegen, dass wenn wir anfangen zu meditieren, dann sind wir gleich entspannt. Ja, das passiert im Laufe des Prozesses. Es ist eine wundervolle Übung, ein wundervolles mentales Training, um mit Gedanken umzugehen, um mit Grübeln umzugehen, um sie auch im Alltag auszurichten. Aber bei einer Entspannungsübung darf die Entspannung auch schon ein bisschen früher anfangen, als mit allen Gedanken sofort mit dieser Heftigkeit konfrontiert zu werden, je nach Situation und Stresslevel.
Könnte man sagen, Entspannung ist der Zustand und Meditation ist ein bewusstes Training?
Ja, das könnte man sagen. Aber bei einem Entspannungstraining, bei Entspannungsmethoden, ist Entspannung auch was im Laufe des Prozesses entsteht. Das heißt, da ist es nicht nur der Zustand, den man erreichen will, sondern da ist es auch einfach der Prozess. Mhm. Ja, und genau, zum Beispiel, wenn man eine Atemübung macht, dann merkt man schon, okay, am Anfang fällt es einem vielleicht schwer, je nachdem, wie gut geübt Mann oder Frau ist. Aber man merkt nach ein paar Atemzügen schon, okay, es wird ein bisschen leichter, es tritt mehr Entspannung ein.
Wie ist das so von der Zeitspanne, die man einplanen muss? Meditation, dauert die länger als eine Entspannungsübung?
Das kommt ganz drauf an. Mit der Antwort kannst du wahrscheinlich jetzt wenig anfangen, aber ich glaube, relevant ist, dass man auch da quasi ein unteres und ein oberes Level erreicht. Also was meine ich damit? Ein unteres Level kann sein, wenn man jetzt den ganzen Tag von A nach B nach C hetzt, das darf ja auch mal passieren, ja, dann ist es vielleicht schon gut, wenn man mal in der U-Bahn oder vom Schlafengehen 5 Minuten findet, wo man kurz versucht, auf die Atmung zu achten, ja, oder eine Entspannungsübung macht. Ja, auch das kann viel helfen, ja, wenn man das regelmäßig macht. Und das High-Level, damit ist dann gemeint, okay, ich habe einen super Tag, alles ist locker flockig, ja, dann schaffe ich vielleicht auch mal 20 oder 30 Minuten zu meditieren oder eine Entspannungsübung zu machen, ja. Aber optimalerweise, oder beziehungsweise wenn man anfängt, Entspannung oder Meditation zu üben, dann kann man einfach das ist wie so eine Qualität, die man viel leichter abrufen kann.
Welche Formen von Entspannungsübungen eignen sich denn besonders gut im Arbeitsalltag, im Büro, im Homeoffice?
Also was sich besonders gut eignet, ist alles, was sich in der Minipause lösen lässt. Ja? Und Minipausen sind Pausen von 1 bis 5 Minuten, beziehungsweise bis 10 Minuten, aber ich sage immer der Einfachheit halber von 1 bis 5 Minuten, weil das auch schon hilft, um den Tag so ein bisschen durchzustrukturieren und weil man in dieser Zeit die ein oder andere Entspannungsübung machen kann. Ja? Also was da zum Beispiel super geht, sind Atemübungen, ja, die, also, weiß nicht, wenn ihr schon mal eine gemacht habt, dann ist ja eigentlich so die Idee, dass man die so macht, dass man die Atmung gut hört, ja. Also, dass man wirklich vertieft einatmet und wieder ausatmet. Man kann es aber auch ein Stück weit leiser machen, ja, weil das Ziel ist einfach, dass man vertiefter in den Bauch atmet. Und deshalb geht es auch allein nur über die Nase. Das wird im Yoga ja eigentlich auch so vermittelt, ja. Und während des Meetings zum Beispiel, dann merken das die anderen auch kaum. Ja, wenn es zum Beispiel die Stimmung ein bisschen höher kocht oder man merkt, boah, da irritiert mich gerade was. Das geht zum Beispiel gut. Es gibt auch eine Form von progressiver Muskelentspannung, die man in einer kürzeren Zeit machen kann. Die mache ich gerne in der U-Bahn, wo man es dann auch für andere, wo es dann wenig sichtbar ist, ja, wenn man da ein Thema mit hat. Aber meine Erfahrung ist, wenn man das ein paar Mal macht, dann ist es einem auch zunehmend wurscht, was die anderen denken, wenn man jetzt kurz das Gesicht anspannt.
Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz erklären, was die progressive Muskelentspannung ist?
Gerne. Progressive Muskelentspannung, es steckt schon ein Stück weit im Namen, also progressiv heißt Stück für Stück. Ja. Und bei der Muskelentspannung, das steckt weniger im Namen, aber da spannen wir gewisse Muskeln an, machen wir es zum Beispiel mit den Armen, ja, indem wir Fäuste machen, die Arme anspannen. Wir halten die Anspannung für 7 Sekunden, ja, da reichen so 80%. Ja, man kann damit ein bisschen spielen. Manchmal braucht es auch die 100%, ja, dann haben wir eine kleine Emotionsverarbeitung auch mit dabei, wenn es ums Thema Wut geht. Das ist so das Grundprinzip, ja, das Grundprinzip aus bewusster Anspannung und Entspannung. Und umso öfter wir das machen für gewisse Körperbereiche, umso mehr setzt auch die muskuläre Entspannung ein. So. Und das Grundprinzip ist, wenn wir auf einer Ebene mit der Entspannung ansetzen, in dem Fall körperlich, dann wirkt es auf die anderen Ebenen aus, also auch mental, auch emotional. Genau. Und so ist die progressive Muskelentspannung was, wo man sich, ich glaube, die kürzesten Formen sind so 15 bis 20 Minuten, da kann man sich dann durchleiten lassen und spannt dann einzelne, also in dem Fall jetzt nur die Arme an und dann geht man weiter, genau, zum, also jetzt nicht zu den Füßen, da hätten wir jetzt einen Teil übersprungen, aber ich glaube, die Idee ist angekommen.
Also das kann selbst angeleitet sein oder von außen angeleitet?
Genau, das kann, es ist beides möglich. Ja, man, wenn man es sich selbst anleitet, dann ist die Empfehlung, dass man sich auch selber so im Kopf durchgeht. Ja, also dass man wirklich sagt, okay, und jetzt spanne ich die Füße an und jetzt die Waden. Weil erfahrungsgemäß, also ich mache das selber auch, ja, und erfahrungsgemäß vergisst man dann manchmal einen Teil, was jetzt auch nicht tragisch ist, aber deshalb ist es hilfreich, sich das so anzuleiten.
Bei diesen Übungen, die du schon erwähnt hast, wie viel Zeit sollte man sich realistisch nehmen, bis man da erste Effekte spürt?
Meinst du jetzt, also genau, wie oft man üben sollte?
Genau.
Also das eine ist, man merkt schon auch innerhalb von einer Einheit eigentlich, also eine Einheit bei der progressiven Muskelentspannung, bei einer Kurzform, können auch einfach 5 Durchgänge sein. Das ist innerhalb von ein paar Minuten, da braucht man keine 5 Minuten für. Das heißt, da sollte man dann schon erst einen Effekt spüren. Ja, also und wenn die Anspannung oder wenn man verspannt ist im Nacken, im Rücken, vielleicht auch nicht komplett weg ist, dann merkt man, okay, dass vielleicht 15% weniger da ist und das kann schon auch viel Lebensqualität und Wohlbefinden für den Moment bedeuten. Genau. Bei der Meditation ist es auch so, dass man da, also da braucht man vielleicht ein paar Tage mehr, ja, da wäre auch so die Empfehlung eher mit weniger Minuten zu beginnen, ja, lieber 5 Minuten jeden Tag als einmal 15 Minuten oder genau, wenn man es hochrechnet, 35 Minuten in der Woche. Und das heißt, das sollte man dann oder sollte nach einer Woche merkt man dann schon auch erste Unterschiede, ja. Das heißt, es gibt einerseits kurzfristige Effekte, die man in beiden Varianten sehen sollte. Aber natürlich, umso öfter man jetzt zum Beispiel Entspannungsübungen trainiert, umso niedriger ist die Grundanspannung und umso mehr merkt man über die Tage hinweg.
Also Übung macht auch hier den Meister.
Leider ja.
Du hast es erwähnt, dass es auf mehreren Ebenen einen Effekt hat. Auf welcher Ebene, sei es jetzt körperlich, mental, emotional, spürt man diese Effekte denn am meisten?
Auch das kommt auf die Entspannungsübung an. Mhm. Ja, also ich habe gerade von der progressiven Muskelentspannung haben wir gerade geredet und das setzt natürlich körperlich an. Das heißt, da merkt man in erster Linie, okay, die Muskelanspannung sinkt. Ja, bei mentalen Entspannungsübungen, also zum Beispiel ein Fantasiereisen ist so ein klassisches Beispiel oder autogenes Training, da merkt man das auf mentaler Ebene schon auch als erstes. Ja. Genauso wie bei so ja, Übungen, die auf der emotionalen Ebene ansetzen. Wobei, da gibt es aus der Meditationsrichtung ein paar, die dann nicht nur quasi diesen Hirntrainingsaspekt mitnehmen und das Mentale, sondern auch die emotionale Seite, wo es dann oft um Selbstmitgefühl geht. Genau, und da merkt man dann auch, wenn man zum Beispiel Selbstmitgefühl praktiziert, da gibt es ja auch ganz bestimmte Übungen, wie die Selbstmitgefühlspause und da merkt man dann auch emotional, wie es einem ein bisschen leichter ums Herz wird. Ja, also ich würde es eher so sagen, es strahlt dann von der Komponente aus auf die anderen.
Warum würdest du sagen, dass in diesem Fall Rituale und feste Strukturen so wichtig sind? Du hast selbst erwähnt, du machst es wirklich täglich. Wieso ist das so relevant in diesem Zusammenhang?
Weil unser Hirn faul ist. Ich beantworte es einfach so. Umso mehr wir schon geübt und ritualisiert haben, ja, also Rituale sind ja auch nichts anderes als Dinge, die wir mit einer gewissen Regelmäßigkeit machen, wo wir nicht drüber nachdenken müssen, die ganz automatisiert ablaufen. Und alles, was automatisiert abläuft, oder vereinfacht gesagt, verbraucht wenig Energie. Ja. Oder wir müssen nicht so viel drüber nachdenken. Und gerade in Zeiten, wo vielleicht viel los ist, ja, genau, wo es stressig ist, vielleicht auch, ich denke jetzt, weil wir jetzt schon uns im September befinden, wenn es dann so Richtung Weihnachtstage geht, ja, dann ist es ganz gut, wenn man die Dinge einfach abrufen kann und sich jetzt nicht neu überlegen muss, ja. Und umso mehr es automatisiert ist, umso mehr wird es zur Gewohnheit und umso, ja, einfacher fällt es einem dann auch selber, das zu tun, was einem wichtig ist und damit auch in Balance zu bleiben.
Ihr arbeitet bei IBG ja auch mit Unternehmen stark zusammen. Mhm. Wie können denn jetzt Unternehmen ihre Mitarbeitenden auch motivieren, solche Angebote vielleicht im Arbeitsalltag auszuprobieren?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dafür Raum und Möglichkeit zu geben. Ja, also ich gebe mal zwei Beispiele, ja, zwei so Gegenbeispiele. Bei einigen Unternehmen ist es so, dass wenn man das vorschlägt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, ja, so ein Entspannungstechniken als Vortrag oder als Workshop anzubieten, dann kommt es super an, dann sagen einige, ja super, wir haben eh diese Stressmessung auch dazu, das passt ja ganz wunderbar. Wohingegen andere dann sagen, boah, können wir es nicht ein bisschen anders nennen? Ja, können wir es nicht vielleicht produktiv im Arbeitsalltag nennen oder so, ja. Und manchmal macht es Sinn, auch um die Menschen oder um die Zielgruppe, um die Mitarbeitenden abzuholen, vielleicht auch die Führungskräfte speziell. Aber manchmal ist es dann auch so wie so ein Tabuthema, ja. Und ich glaube, es müsste eigentlich genau das Gegenteil der Fall sein. Das heißt, es ist einerseits schon noch ein kultureller Aspekt bei Unternehmen, ja, wie das Thema gesehen wird, ja, und gelebt wird auch von natürlich von der Führungsriege beziehungsweise vom Management. Aber allein dadurch, dass man das Thema immer wieder anspricht, dass man vielleicht auch gemeinsam mit, also dass man auch Challenges ausschreibt, wo man dann vielleicht gemeinsam Entspannungsübungen macht oder als Team, als Abteilung, wo man auch mit solchen Vorträgen arbeitet, wo man vielleicht Apps, ja, Meditations-Apps dann auch zur Verfügung stellt. Das sind alles solche Dinge, die sehr hilfreich sind, um es im Unternehmenalltag zu implementieren. Und wo auch die Studien zeigen, dass gerade bei Meditation, beziehungsweise in dem Fall kann ich schon verallgemeinern, Meditation, Entspannung, Pausenmanagement, Pausengestaltung ist was eher zu einer Produktivitätssteigerung führt, weil es das Wohlbefinden erhöht und weil man einfach dadurch auch, was die beanspruchten Ressourcen, ja, also wenn wir auf den Monitor schauen, dann genau brauchen wir unseren Sehnerv, wir brauchen unsere Sehsinne, wir müssen uns fokussieren. Das ist eine Fokussierung, die, was Bildschirme angeht, sehr unnatürlich für uns ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, damit können wir diese kurzzeitige Belastung ausgleichen. Und obwohl, und das zeigen Studien, wir quasi weniger Zeit für die Arbeit investieren, ja, arbeiten wir dann effizienter und effektiver. So, also das wäre auch das Argument für diejenigen, die eher so einer leistungszugewandten Haltung dazu sprechen.
Du hast jetzt einerseits dieses Wording angesprochen, also wie kommuniziert man es im Unternehmen? Gibt es noch andere typische Fehler, unter Anführungszeichen, die vielleicht Arbeitgeber machen, wenn sie solche Angebote anbieten oder schon, wenn sie überlegen, solche Angebote anzubieten?
Was oft ein Hindernis ist, und das ist ja auch logisch, ja, dass man es anbietet, ist das eine, aber dass die Mitarbeitenden dann auch wirklich Zeit dafür bekommen, ja. Und das ist manchmal natürlich schon ein Hindernis, ja. Das heißt, da kann es hilfreich sein, das vielleicht an die Randzeiten zu legen oder auch mit zu berücksichtigen, okay, zu welcher Jahreszeit macht es denn Sinn, ja. So ein Klassiker bei uns, ja, ist, dass wir im Juli und August relativ, ja, also ist auch klar, da ist Urlaubszeit, aber da tun wir uns ein bisschen schwer, unsere Angebote zu setzen. Ja, und ich finde aber, dass gerade diese Zeiten, natürlich erreicht man da weniger, ja. Aber wenn man welche erreicht, dann haben sie vielleicht auch die Möglichkeit, das dann leichter zu üben, als wenn wir das jetzt im November, Ende November anbieten und alle schon mit einem Bein bei Weihnachten sind und mit dem anderen im Jahresabschluss und so weiter und so fort. Also ich glaube, das genau, da könnte man es noch ein Stück weit unterstützen.
Du hast vorhin eine Studie erwähnt oder vielleicht mehrere Studien. Gibt es denn wirklich jetzt wissenschaftliche Befunde, die zeigen, dass ein entspannter Geist effizienter arbeitet? Ich glaube, du hast es schon erwähnt. Was wurde da genau untersucht?
Also die Studie, auf die ich mich vorhin bezogen habe, was die Kurzpausen angeht, die ist von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz in Deutschland. Aus dem Jahr 2015. Aber ich glaube, was spannender ist, ist, gerade wenn es so um das Thema Meditation geht, ja, weil das für einige auch noch so, ja, als was Spirituelles gilt, als was man vielleicht machen kann. Und ich sage jetzt auch nicht, jeder soll meditieren, ja. Aber es gibt einfach ganz klare Evidenzen, dass Meditation, Achtsamkeit hilft, ja. Und da gibt's von der Kollegin Tanja Singer, die hat das sogenannte Resource-Projekt begleitet beziehungsweise auch geleitet. Und das war ein Projekt, wo in einer Längsschnittuntersuchung über 300 Teilnehmende an verschiedenen Modulen teilgenommen haben. Ja, ich sage gleich was zu den Modulen. Aber da wurden biologische Marker erhoben, da wurden auch mit bildgebenden Verfahren, also mit FMRT zum Beispiel, ja, mit psychologischen Fragebögen, also wurde sehr umfassend gesucht, was diese einzelnen Module bringen, ja. Und jeder, und es gab eine Kontrollgruppe auch, die nur diese Tests gemacht hat. Und die Module waren so, es gab ein Modul, das hieß Präsenz, das war so die klassische aufmerksamkeitsfokussierte Meditationsverfahren, ja, also wo wir uns auf die Atmung fokussieren oder den Bodyscan machen, wo wir einzelne Teile des Körpers versuchen wahrzunehmen, ja, ohne zu werten. Dann das zweite Modul war Affekt, da ging es um emotionsbezogene Meditationsformen, zum Beispiel die Metta-Meditation. Das ist die Meditation der liebevollen Güte. Das hört sich jetzt auch sehr blumig an, ja, aber da geht's auch ums Thema Mitgefühl mit sich selbst und mit anderen, ja. Und die dritte Form war das Modul der Perspektive, ja. Und jeder Teilnehmer hat zuerst Modul 1 gemacht für 3 Monate. Es wurde vorher nachher gemessen, dann Modul 2, vorher nachher gemessen, dann Modul 3. Also das war so das Studiendesign. Und das ist deshalb eine super Studie, weil es eben eine Kontrollgruppe gab, weil es ein sehr strukturiertes Design gibt, ja, und weil auch auf verschiedenen Ebenen nicht nur subjektiv mit Fragebögen, sondern auch objektiv gemessen wurde. Und da haben sich allgemeine Effekte gezeigt, ja, zum Beispiel, dass über alle 3 Module, dass da die Aufmerksamkeit verbessert wurde, dass da das subjektive Stressempfinden auch sich um die Hälfte reduziert hat, ja. Aber es gab auch spezifische Effekte, was ja auch ein Stück weit intuitiv Sinn ergibt. Ja, also wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und versuche liebevoll mit mir umzugehen und mit anderen, ja, das war eine Übung, die ich gerade schon erzählt habe. Aber es gibt noch eine andere, wo man dann den oder die Meditationspartnerin reden lässt für 5 Minuten, dann das Gesagte wiederholt, ja, also eigentlich so ein aktives Zuhören geht und dann nach 5 Minuten die Rollen wechseln. Wenn man das öfter macht, dann macht es ja auch intuitiv Sinn, dass man dann besser darin wird, die Gefühle von anderen wahrzunehmen.
Welche Rolle spielt denn diese Gelassenheit, die man dadurch auch so ein bisschen lernt, dabei langfristig gesund und belastbar zu bleiben?
Also bei der Meditation, was man da mache ich nur ein Stück ausholen, ja. Es gibt das sogenannte Reiz-Reaktionsprinzip in der Psychologie. Das heißt, es gibt einen Reiz, es gibt eine Situation, ja. Und dann haben wir eine gewisse Reaktionszeit und dann reagieren wir auf eine gewisse Art. Zum Beispiel, man kommt ins Büro, weiß nicht, und ein Kollege, eine Kollegin grüßt einen nicht oder ist unfreundlich, ja. Wenn die Reaktionszeit relativ kurz ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man impulsiv reagiert. Vielleicht hat man selber nicht gut geschlafen oder genau, die Kaffeemaschine musste entkalkt werden und man konnte sich nicht diese 5 bis 10 Minuten nehmen in der Früh. Und dann sagt man vielleicht irgendwas, was blöd ist, ja, was man vielleicht auch dann bereut im Nachhinein. Was man aber über dieses Meditationstraining lernt, ist, dass diese Reaktionszeit, die wird dadurch automatisch größer. Ja, warum ist das so? Weil man lernt, okay, da ist jetzt ein Reiz, ich nehme den Reiz bewusst wahr, ich nehme auch wahr, boah, das löst gerade richtig Wut in mir aus. Muss man sich auch nicht immer erklären können. Ja, es reicht schon, das zu adressieren, das anzuerkennen, weil allein dieses Adressieren, dieses Bewusstwerden gibt einem die Zeit, seine Reaktion ein Stück weit auszuwählen. Ja, das heißt, es gibt einem ein Stück weit Kontrolle darüber. Und das ist das, genau, was man dabei einfach lernt. Ja, und das hilft einfach dabei, weil man dann einerseits ein höheres Kontrollgefühl hat, ja, weil man tatsächlich dann auch mehr Kontrolle hat, ja, und weil man dann auch einfach bewusster für sich entscheiden kann, vielleicht in einer anderen Situation, boah, ich merke gerade, ich habe gerade gar keine Lust zu trainieren oder irgendwie Sport zu machen oder spazieren zu gehen. Aber man dann vielleicht das wahrnimmt und sagt, okay, aber in der Vergangenheit hat es mir eigentlich immer geholfen. Ja, das heißt, es gibt einem genau dieses Steuerungsvermögen eigentlich zurück und das ist einfach sehr hilfreich, um langfristig gesund zu bleiben.
Manche Menschen haben jetzt vielleicht gewisse Vorbehalte, wenn es um Fantasiereisen geht oder autogenes Training. Wie begegnest denn du dieser Skepsis in der Praxis?
Durch Üben und Probieren.
Ja,
also ich kenne das auch aus meiner eigenen Praxis, ja, dass wenn ich eine Imaginationsübung vorschlage, dass dann oft Skepsis damit einhergeht, weil man sich denkt, okay, das ist Hokuspokus, das wirkt ja vielleicht nicht. Aber wenn man mal nur kurzen Gedanken oder nur einen kurzen Experiment wagen, ja, und ich einfach sage, okay, stell du dir mal vor, wie du richtig herzhaft in so eine richtig grüne Zitrone beißt, ja, dann zieht es dir wahrscheinlich schon alles in den Mundwinkeln zusammen, ja. Und das ist so auch so ein klassisches Beispiel, um zu verdeutlichen, was ja über mentale Vorgänge ausgelöst wird. Ja, wenn man es nochmal größer fasst, dann entsteht Stress ja auch im Kopf. Das heißt, Stress entsteht durch Bewertungsvorgänge. Und genau da können wir ansetzen, ja, indem man nicht nur uns diesen Gedanken bewusst werden, wie ich es gerade schon gesagt habe, sondern auch, indem wir es so auf der mentalen Ebene ansetzen, weil wir können einfach da ein Gegengewicht verlagern. Ja, und wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, oder wenn ich dich jetzt frage, wo war denn der schönste Ort, wo du jemals warst oder ein Ort, der super schön war, dann fällt dir vielleicht einer ein oder zwei oder drei, und wenn du dich dann noch da reinversetzt, okay, wie war das denn da, wo bist du da gestanden, was hast du da gesehen, was hast du da gespürt, vielleicht hast du was gerochen, also die Sinne mit einbeziehst, dann merkt man vielleicht schon, okay, boah, das löst irgendwie was aus, ja. Und das heißt, um es nochmal kurz zu sagen, wenn man durch solche schnellen Inputs schon ein bisschen Kopfkino auslöst, dann merkt man, dass das eine ganz schöne Kraft hat. Und das ist auch auf die Rückmeldung. Ja, und genau, gleich, das heißt, gerne ausprobieren. Wenn es nichts für einen ist, dann ist es auch so. Ja.
Und was würdest du Menschen oder vielleicht auch Führungskräften raten, die sagen, dafür haben wir keine Zeit?
Ja, da würde ich sagen, es braucht nicht viel Zeit. Also eine Minute Zeit hat man meistens oder 5 Minuten. Ja, das ist dann oft, es ist dann natürlich auch ein was einfach entsteht, wenn man im Stress ist und wenn man viel zu tun hat, dann ist ja ein Kernpunkt, dass man das Gefühl hat, es geht sich irgendwie nicht aus. Ja, ich habe zu wenig Zeit dafür. Ja, die Realität zeigt aber, dass das oft nicht stimmt, und und da hilft es auch einfach nur, sich dem mal für eine Minute zuzuwenden und dann schauen, okay, was hat es mir gebracht? Hat es mir was gebracht? Und meistens bringt es was.
Ich würde gerne mit dir einen kurzen Faktencheck machen. Ich werde dir Fakten, die man so im Internet findet oder vielleicht auf Social Media zu Entspannungsübungen, zu Meditation vorlesen, und du sagst mir einfach, stimmt das nicht und wieso und warum.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Entspannungsübungen brauchen viel Zeit und Aufmerksamkeit, hatten wir gerade.
Nein, stimmt nicht. Man kann auch mit einer kurzen Dauer schöne, hilfreiche, wirksame Effekte erzielen.
Entspannung bedeutet völlige Passivität, das heißt, ich muss mich im Nichtstun üben.
Ganz im Gegenteil. Weder bei der Meditation noch bei Entspannungsübungen ist es so, dass man komplett passiv ist. Ja, ich habe es bei der Meditation schon erklärt. Es geht darum, um Aufmerksamkeit zu lenken und wohlwollend mit sich zu sein. Und bei Entspannungsübungen, jeder, der schon mal eine Atemübung gemacht hat, der oder die weiß, man muss schon bewusster und vertiefter atmen. Das heißt, man tut eigentlich permanent was. Ja, und es wirkt nur anders. Das ist der Unterschied.
Entspannung ist ein Luxus für die Freizeit und hat in der Arbeitswelt keinen Platz.
Ja, auch falsch. Ja, warum ist das falsch? Weil wir auch sehen, dass wenn wir keine Pausen machen, zu wenig Pausen machen, dass wir nicht nur ineffizienter werden, das habe ich auch schon gesagt, sondern auch einfach mehr Fehler machen, ja, dass wir vielleicht zum Multitasking neigen, wo wir auch aus der Hirnforschung wissen, dass unser Hirn so nicht funktioniert. Das heißt, es ist auch nochmal anstrengender für uns. Und wo wir auch sehen, dass es mehr Arbeitsunfälle gibt. Ja, das ist vielleicht im Bürokontext jetzt weniger entscheidend. Aber das zeigt nochmal, wie wichtig auch Pausen sind und dass es kein Zeitverlust ist, sondern eher ein Gewinn auch an Lebensqualität.
Es gibt eine Technik, die für alle funktioniert.
Schön wär's. Also es gibt schon klassische Entspannungstechniken, ja. Dazu gehört die progressive Muskelentspannung, autogenes Training und Atemübungen. Aber auch da ist so ein bisschen Geschmackssache. Ja, die einen neigen eher zu verkopfen. Da kann es dann sein, dass einige, die dazu neigen, auch super vom autogenen Training profitieren, wo man dann sich Formeln sagt, wie mein Arm wird schwerer und schwerer zum Beispiel. Ja. Es kann aber auch sein, dass sie gar nicht davon profitieren, eben weil sie so sehr in ihrem Kopf feststecken, dass sie eher was Körperliches brauchen.
Dazu gehörend, je komplexer die Technik, desto besser die Wirkung.
Auch das stimmt nicht.
Du widerlegst hier alle Mythen.
Ich widerlege alles, ja. Ich glaube, dass Komplexität uns manchmal eher davon abhält, die Dinge auch zu tun. Ich habe eine Meditation, die ich selber sehr gern mache. Die ist von Andy Hobson. Ja, das ist auf Englisch, aber der macht es super auch mit Musik und sehr, sehr stimmungsadäquat. Und da geht es einfach nur darum, so zu sein, wie man gerade ist. Ja, und da steckt schon ganz viel Akzeptanz drin und da macht man eigentlich in Wahrheit wenig, außer so zu sitzen, wie man sitzt, so zu denken, wie man denkt und versuchen damit okay zu sein.
Einmal gelernt, wirkt eine Entspannungstechnik dauerhaft?
Jein. Also natürlich, wenn man Erfahrung hat, viel Erfahrung mit Entspannungsübungen, nehme jetzt mal wieder das autogene Training her, wenn man das mal eine Zeit lang geübt hat und man das nach einer längeren Zeit wieder probiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es leichter wieder abrufen kann. Ja, aber das heißt nicht, dass wenn man jetzt eine Woche autogenes Training macht, dass man dann 51 Wochen dann komplett entspannt ist. Also das stimmt natürlich nicht.
Und der letzte Mythos, Entspannung macht automatisch leistungsfähiger.
Auch das stimmt nicht. Also natürlich macht es leistungsfähiger, wenn man in Balance ist. Ja, aber wir brauchen, um leistungsfähig zu sein, auch einen Teil des Nervensystems, der für die Aktivierung zuständig ist, das ist der Sympathikus. Und wenn wir die ganze Zeit, streng genommen, physiologisch gesprochen, in der Parasympathikus-Aktivität sind, ja, dann können wir nicht genug Energie aufbringen, um die Dinge zu erledigen, die wir erledigen müssen. Ja, das heißt, auch da geht's um einen Wechsel von Anspannung und Entspannung, von Aktivierung und Entspannung. Das ist, glaube ich, der Clou. Ja, deswegen habe ich das auch so betont. Es braucht schon auch Pausen. Es braucht oder Entspannungstechniken können helfen, in die Entspannung zu kommen. Man braucht es nicht. Man kann es auch mit Hobbys machen, mit Dingen, die man genießt. Ja. Aber es braucht diesen Wechsel, um leistungsfähig zu sein.
Jetzt würde ich dich bitten, zum Abschluss ein Rezept an unsere Hörerinnen und Hörer auszustellen. Also vielleicht eine Entspannungsübung, einen Tipp, wie wir am besten heute noch anfangen können, das in unseren Arbeitsalltag zu integrieren.
Das Rezept.
Was ich ganz gern mache, ich glaube, ich erzähle einfach so meine Notfallstrategie, ja. Meine Notfallstrategie ist, dass ich mir eine halbe Stunde Zeit für mich nehme. Ja, und die halbe Stunde teile ich so auf, dass ich mich 15 Minuten bewege. Am besten in der frischen Luft, spazieren gehen, vollkommen ausreichend, ja. Wenn es regnet und man wirklich nicht raus will, dann geht auch Mobility oder Yoga. Das ist nicht das Thema, ja. 15 Minuten in irgendeiner Form bewegen, dann sich 10 Minuten Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Das kann eine Entspannungsübung sein, das kann eine Meditation sein, das kann auch sein, dass man sich Zeit nimmt, ein Buch zu lesen oder 10 Minuten nichts zu tun und 5 Minuten sich was zu essen, was Nährreichem widmen, was einem gut tut. Ja, also vielleicht kennt man das, wenn man vielleicht Lust hat, auch wenn man Lust auf ein Steak hat, ja, oder auf irgendwas, was schwer im Magen liegt, dann natürlich ist es mit Genuss verbunden, ja, aber sorgt eher dafür, dass man dann, dass der Körper einfach einen gewissen Stress hat, das auch zu verarbeiten. Das heißt, da ist wahrscheinlich eher hilfreicher, dass man möglichst viel Gemüse isst, ja, dass man was Leichtes zu sich nimmt mit Proteinen. Und das ist so eine halbe Stundenregel, die ich ganz gern mache. Und weil wir jetzt die ganze Zeit über Entspannungstechniken geredet haben, mag ich nur noch kurz so eine kurze Form der progressiven Muskelentspannung erklären. Und zwar habe ich ja schon das Grundprinzip vorhin erzählt. Das heißt, wir spannen verschiedene Bereiche des Körpers an. Ich würde die Anspannung für 7 Sekunden halten. Ja, man liest auch teilweise 5 Sekunden, aber mit 2 Sekunden mehr macht man wenig falsch. Und man beginnt am besten unten, indem man die Füße anspannt. Wie macht man das? Indem man die Füße entweder in den Boden krallt oder den den Fuß quasi so nach oben stellt. Ja, ich mache das gerne mit dem Füßen in den Boden krallen, weil dann kann man auch die Waden anspannen. Das kommt als nächstes, indem man sich so auf die Zehenspitzen stellt. Dann kommen die Oberschenkel, das Gesäß, Bauch, Brust, Schultern, Arme, Fäuste, Rücken und dann das Gesicht. Da kann man eine Grimasse schneiden. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht immer in der U-Bahn. Und das macht man sukzessive. Das heißt, ich mache das dann so, dass ich mir das selber sage, okay, jetzt Füße, Waden, Oberschenkel und so weiter, bis ich alles anspanne. Wenn alles angespannt ist, halte ich es für 7 Sekunden. Wenn man sitzt, kann man auch den Kopf an die Rückenlehne lehnen, dann nimmt man auch den Nacken mit. Und da mache ich dann mindestens 3 Durchgänge, besser sind 5, aber da kann man ein bisschen mitspielen. Genau, und das ist auch was, ja, was man sofort anwenden kann, was man auch sofort im Zug teilweise auch beim Autofahren anwenden kann, aber bitte nur, wenn die Ampel rot ist. Genau.
Danke, Daniel. Ich glaube, da waren ganz viele Inspirationen dabei und jetzt weiß ich schon, wie ich die Zugfahrt verbringen werde nach Linz zurück.
Wunderbar. Danke und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.